Und gestern kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die im Normalfall jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt.
Aber manchmal, da gibt es auch Sonderfolgen, in denen wir mit Leuten aus der Gastronomie, der Sommelerie, Weinhandel und so weiter und so fort sprechen. Und heute stürzen wir uns gleich mal in das Thema Weinkommunikation, weil wir den Dominik Ginzinger von der Cantaros Wine Agency bei uns im Studio haben.
Yes, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Euch. Danke für die Einladung. Freut mich voll, dass ich da bin.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist.
Voll. Und wir sind sehr gespannt, was du uns alles erzählen wirst.
Yes.
Und natürlich auch gespannt auf diesen Wein, der jetzt da schon ein paar Minuten vor uns steht. Und ich muss sagen, ich kann es kaum aushalten, weil wir wissen, was da passiert.
Bitte
im
recht.
Glas.
Ja. Ja. Weil der schaut schon mal anders aus als viele Sachen, die wir normalerweise da stehen haben.
Richtig.
Er hat eine ultra geile Farbe.
Ja.
Ich würde es Burnt Orange nennen.
Burnt Orange, sehr schön.
Gib mir ein besseres Wort.
Nein, finde ich super. Hast du jetzt ein paar Minuten Zeit gehabt, das zum Überlegen?
Hallo.
Ist das sehr gut gelungen. Aber es hat wirklich so ein strahlendes Orange so ein bisschen außen und dann innen wird es immer dunkler und wird immer so ein bisschen in dieses Ockermäßige rein. Sehr cool, ich bin richtig gespannt. Da kommt dann gleich einiges entgegen.
Du hast natürlich so ein bisschen Reduktion da drinnen, eh klar.
Voll, so ein bisschen was fast Fleischiges in der Würze drin, ja.
Ultra, ultra würzig. Das ist einmal so das Allererste, was für mich da entgegenkommt. Mhm. Und auch fast so dieses, also frische Kräuterwürzig tatsächlich.
Ja, voll, es hat so einen Strahl in der Mitte, der sehr frisch rauskommt, finde ich.
Generell schreit das Freshness da.
So ein bisschen was Kamilliges für mich auch da drinnen, so ein bisschen so helle Kräuter, Teekräuter, Kamillensachen und so. Also so ein bisschen dieses Wiesenkräuter-Thema drinnen.
Mhm. Schon so ein bisschen was, wahrscheinlich weil in meinem Kopf jetzt Burnt Orange festgesetzt ist für diesen Wein. Ein bisschen was so Dunkelzestiges auch mit dabei.
Mhm. Finde ich aber schon gut. Und das ist gleichzeitig aber auch so ein bisschen so, ja, fast so was Gelbfruchtiges, was so ein bisschen in diese eher reifere Richtung eingeht. Ja. So ein bisschen wie so ein Apfel, der schon vom Baum runtergefallen ist quasi, der schon ein bisschen länger liegt.
Ja, genau.
Also wo du schon ein bisschen so diese, nicht oxidiert, aber so leichten Reifearomen drin hast, finde ich.
Ja, es ist ein gutes Zusammenspiel von Oxidation und Reduktion, finde ich. Er hat ein bisschen Luft schon gekriegt heute Vormittag und er entwickelt sich auch viel, viel besser mit der Luft und sagt halt so richtig erst die Geschichte, wenn er ein bisschen wärmer wird.
Mhm. Natürlich richtig schönes Tannin und richtig schöne Säure da dabei.
Voll schönes Tannin, das ein bisschen rustikaler ist, auch finde ich. Das ein bisschen so griffiger ist insgesamt. Mhm. Nichts ultra geschliffenes, sondern ein sehr ehrliches Tannin, das finde ich geil. Mhm. Und am Anfang gibt es einen richtigen frischen Kick, finde ich. Und dann baut sich das erst alles auf. Also ist am Anfang, finde ich, voller Streu und dann macht es so ein bisschen auf und dann kommt da das Tannin einmal, wo du mal ein bisschen gespürst, wie dir das richtig greift. Voll schön. Und das fährt hinten raus, weiter.
Ja, es bleibt richtig hängen. Schön.
Da kommt es auch wieder, finde ich, wieder so ein bisschen so fast Apfelschale und so.
Ich finde, du hast die ganze Zeit Apfelschale. Mhm. Von vorne bis hinten. Du hast richtig diese Saftigkeit von so einem frisch geschönten Apfel, beziehungsweise von einer frischen Apfelschale eigentlich.
Mhm.
Ehrlich.
Mhm.
Und richtig diese Freshness, die es verspricht, in der Nase, die ist 100% da am Gaumen. Richtig schön.
Voll. Ist ein bisschen ein mehligerer Apfel mit dem Tannina, das ist ein bisschen griffiger.
Ich finde, das Tannin ist auch das von so einer Apfelschale.
Ja, voll. Sehr gut.
Ja, ich glaube, es ist perfekt geerntet worden. Und,
so fühlt es sich ja an.
Ja.
Richtig on point. Sehr, sehr schön.
Aber ich glaube, sowas habt ihr nicht so oft im Glas, oder?
Stimmt.
Das ist richtig schön, ja. Hat ultimativ Trinkfluss durch diese Säure, die da durchzieht. Und das Tannin ist halt, das ist griffig, aber es erweitert, finde ich, trotzdem diese Struktur von dem Wein. Und das bremst in keiner Sekunde. Ne? Das verschließt sich mit der Säure dann am Schluss wieder zu einem Streu hinter raus und dann fährt das wieder weiter und du willst einfach nur den nächsten Schluck nehmen. Geil.
Ich finde, das ist auch in einem richtig schönen Spannungsfeld zwischen, das hat durchaus rustikale Aspekte, mhm, aber dann ist es mega elegant eigentlich.
Ja.
So in der ganzen Komposition ist es extrem elegant, dieses Ding. Mhm. Und softig auch noch dazu. Nice. Also das, sowas trinke ich tatsächlich sehr, sehr gerne.
Ja, es ist halt sehr ehrlich. Und ich glaube, das, ja, man sieht in die letzte Ecke rein, wie der Wein gemacht worden ist. Mhm. Und er offenbart sich halt. Und das ist das Schöne daran. Ja. Er zeigt immer wieder neue Seiten. Er hat total viele Kanten und Ecken. Er ist, ja, sehr charaktervoll. Mhm. Und ja, diese Spannung. Also wie du sagst, es hat so dieses Trinkvergnügen einfach. Das bringt er mit. Ja.
Total. Mhm. Dieses Spannungsfeld zwischen durchaus oxidativen Elementen und dann aber ein bisschen Reduktion bringt mich schon eher in Richtung Amphoren-Thema tatsächlich, mhm, weil es halt dieses Oxidationsding so ein bisschen dabei hat. Kann natürlich auch was anderes sein. Holz-Vibes gibt es mir keine tatsächlich.
Nein, plus halt dieses griffige Tannin geht für mich auch immer eher, mhm, so in diese Richtung.
Ja, das griffige Tannin muss nicht sein. Es kann auch
bei
Rebsorten passiert sein. Und es wirkt halt sehr fresh, ne? Also aktueller Jahrgang wäre mein Vote nicht, mhm, unendlich alt. Wo da mal das hin?
Puh, ultra schwierig. Es gibt mir hintausse schon ein bisschen wärmere Vibes. Ich würde das jetzt nicht ganz kühl verorten. Auch von dem, wie es insgesamt daherkommt. Aber es hat halt so viel Frische.
Ja.
Also es kann auch nicht ganz warm sein, gefühlt. Ja, ich würde es per se jetzt einmal nicht in Österreich verorten, von dem, was ich jetzt da kenne. So. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, wem ich das zuordnen wollen würde. Weißt du, wie ich meine?
Gibt dir das Wärme?
Ja, es gibt mir schon Wärme hinterher, ja.
Mir gibt es weniger Wärme als dir.
Aber wo würde es hingehen?
Ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwer zuzuordnen tatsächlich. Also es ist jetzt keine Idee, die sofort in den Kopf kommt. Aber das hat so viel inhärente Frische, dass es nicht sofort irgendwo hinstecken wird, was richtig warm ist.
Aber ich denke mir so, was vom Grundgedanken her von diesem, das hat voll viel Frische und das hat für mich trotzdem eine gewisse Power und eine gewisse Wärme auch im Alkohol,
ja,
würde ich schon sagen, keine Ahnung, das kennt sowas in Richtung Südfrankreich, so. Weißt du, wie Matassa quasi in diesem,
ja, oder sowas wie Norditalien
Feld
vielleicht
quasi. Ja, Norditalien, mir gefällt es jetzt nicht hundertprozentig so in diese ganzen Radikon-Richtungen.
Nein,
quasi.
Ist es auch nicht. Ist ja von der Stilistik eine ganz andere.
Deswegen war mein erster Gedanke jetzt, so kann das irgendwie Südfrankreich, Nordspanien sein? Hm. Also da gibt es ja auch gerade Katalonien viel spannende Sachen, so.
Stimmt.
In diese Richtung. Also ich würde es schon eher klimatisch in diese Ecken stecken.
Spannend.
Als wie jetzt um einiges kühler. Vom Gefühl her.
Mhm. Sagst du einfach, es hat irgendwer wirklich on point geerntet?
Ja, genau. Es hat irgendwer on point geerntet, mhm, in einem Gebiet, das wahrscheinlich eigentlich wärmer ist, als der Wein schmeckt. Also das wäre so meine Conclusio eher gewesen.
Wir haben halt trotzdem diese Frucht darunter, die sehr saftig ist.
Mhm.
Und immer wenn du diese richtig saftige Frucht darunter hast, dann ist es ein Tipp dafür, dass das durchaus ein bisschen Sonne gesehen hat, das Ding. Trotzdem erster Eindruck, unendlich viel Freshness. Erzähl uns einmal ein bisschen, bring uns einmal auf eine Fährte.
Ja, genau.
Bevor wir da jetzt nur länger mit umrauben.
Also ich bringe euch vielleicht einmal in ein Land, was unglaublich viele verschiedene klimatische Veränderungen mitbringt von jedem Gebiet, jeder Insel. Da kommt schon der erste Tipp. Steigt man in eine neue Welt ein. Rebsorten, glaube ich, gehen wir noch gar nicht, aber es bringt, also es ist sehr laut und es bringt, wie gesagt, die Sonne mit. Und es gibt ja auch warme Länder, die auch Höhe mitbringen.
Ah,
und
sehr
diese
schön.
Verbindung, die zeigt man ja, also das spüren wir ja sozusagen. Und das wäre so mein erster Tipp an euch.
Sehr gut.
Warme Länder, Höhe.
Wir brauchen Inseln.
Ja, gut.
Das heißt, wir sind in einem mediterranen Umfeld, sagen wir mal so. Und das heißt, wir sind aber nicht in Spanien.
Sind wir nicht bei den Kanaren unten? Weil das war jetzt.
Nein, ihr habt zwei Schabbogen.
Ah. Also. Ja. We tried.
Das heißt, wir müssen auf der anderen Richtung runter.
Ja, genau.
Also eher Richtung Griechenland dann.
Genau.
Ja, sehr,
okay.
Gut.
Sehr gut.
Das ist wahrscheinlich der erste griechische Wein, der mir so viel Freshness gibt, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Und ich habe nicht so viel Kontakt gehabt mit griechischen Weinen bisher, weil ich Schwierigkeiten damit habe, das für mich zu finden. Das ist jetzt einmal ein sehr guter Ansatz für mich.
Das ist richtig leibend, ja. Ja.
Der Start, ja.
Sehr schön. Ja, rebsortentechnisch bin ich dann natürlich raus.
Absolut.
ja, wir kommen dazu sehr vielen autochthonen Rebsorten. Also das übersteigt auch mein Wissen, umso mehr, wie immer, umso mehr man verkostet, umso mehr weiß man. Aber wenn man es nie gehört hat, dann ja, hat man keine Idee. Also es ist tatsächlich eine Rebsorte, die heißt Fokernon. Sie kommt eigentlich aus der Türkei und wurde dann auf diese Insel gebracht und ist jetzt dort auch geschützt sozusagen. Sie wird auch kultiviert auf anderen Inseln. Und sie bringt eine unglaubliche Vielfalt mit. Also man kann sehr, sehr unterschiedliche Weine daraus trinken. Und ja, also.
Sehr spannend. Und auf welcher Insel sind wir?
Wir sind auf der Insel Ikaria. Ikaria ist direkt im Samos in der Ägäis, also in der südlichen Ägäis. Tatsächlich sind wir auf 600 Meter Höhe oben.
Macht Sinn.
Ja. Die Weingärten, die sind halt verteilt auf der ganzen Nord-Nordwestseite der Insel. Und dadurch bringst du halt diese Frische auch mit.
Ja, also. Okay. Das macht Sinn. Sehr schön.
Ja, siehst du das. Also deswegen warmes Land, Frische über die Höhe. Ja, geil.
Und was man nicht vergessen darf, also dieses Weingut hat eine Buschform. Also die haben tatsächlich alles am Boden unten. Die tragen ganz, ganz wenig Trauben. Also die haben 3, 4, 5 Trauben, wenn es gut kommt. Und so ist es halt, wenn eine Mutter wenig Kinder hat, dann steckt sie mehr Energie in diese wenigen Kinder rein. Und das spürt man. Also da ist unglaublich viel Essenz drinnen und Konzentration. Und ich glaube, diese Mutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder gute Vielfalt und einen guten Ausdruck mitbringen. Ja.
Offensichtlich. Ja, du hast da diese schöne Saftigkeit da drinnen, die sie durchzieht von vorne bis hinten. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und etwas, das wir überhaupt nicht im Kassel gehabt haben. Nein. Also wir haben Griechenland bis jetzt noch überhaupt nicht im Podcast gehabt. Super.
Sehr schön. Du magst einmal auflösen, da gleich die Flasche auch hier zeigen. Weil
sicher.
Nachdem wir jetzt weder auf Land noch auf Rebsorte gekommen sind, gehe ich davon aus, dass wir jetzt auch nicht zum Wein gekommen
sind. Ich denke auch nicht, nein. Also es ist von der Familie Afianes. Ich habe die Familie 2018 kennengelernt. Und wie ich im Keller war vor ein paar Tagen, ist mir eben der 2018er in die Arme gesprungen. Und ich habe mir gedacht, das passt perfekt, weil da habe ich einen guten Bezug dazu. Ich kann mich nur sehr, sehr gut erinnern, wie ich diesen Winzer kennengelernt habe. Und ich trinke immer wieder gern diesen Wein, weil der ist so charmant gerade und der steht so gut da seit 2 Jahren.
Er steht super da.
Mega, ja.
Ja, richtig schön. Also ich sage vielleicht ein bisschen was dazu.
Ja, gerne.
Die Insel ist bekannt durch eine Blue Zone. Also das ist eine Insel, wo die Leute sehr, sehr alt werden. Also die Langlebigkeit spielt eine große Rolle mit denen. Also da wird auch viel Wein getrunken und getanzt und gefeiert. Und Zeit gibt es nicht wirklich. Und ich habe tatsächlich mal 8 Monate auf dieser Insel gelebt. War immer wieder unten seit 2020. Also ich habe 2020, 21, 22 und 23 bei der Ernte mitgeholfen.
Boah.
Cool.
Und die haben mir, wie gesagt, 2018 so gepackt, weil diese Machart, wie die Weine, also die Herstellung, wie die das ja gelernt haben und weiterverfolgen, sowas habe ich noch nie gesehen. Also das hat mich damals so inspiriert. Und die Weingeschichte geht dort auf 2700 Jahren zurück.
Griechenland. Ja.
Ja, ja.
Griechenland. Und ja, es ist tatsächlich von der Insel kommt die fast, also ich traue mir es nicht sagen, aber sie sagen halt, also sie sind sehr stolz, dass es die erste Weinbezeichnung in der Welt ist. Und das ist Bramnos Inos, also aus dem Inos ist der Wein sozusagen. Und Bramnos ist der Berg dort und der hat bis zu 1200 Meter. Also das heißt, du hast eine unglaubliche Frische durch diesen Berg.
Ja.
Das ist keine Insel, die die Nordseite beschützt. Also das ist ein ganz, ganz starken Nordwind.
Ja.
Und diese Tradition, wie die Wein herstellen, sind so, dass sie die Trauben in ein Granitbecken bringen, also eine Granitpresse, die nennt sich Patitiri. Dort wird also wird die Traube reingeperdelt, also reinperdelt und also gerebelt und dann mit den Füßen gestampft. Mhm. Und das ist ungefähr so ein 2x2 Becken, kann man sich das vorstellen. Das ist offen, also das ist nicht geschützt und dort wird der Wein gleich vergoren. Also die wilde Gärung findet auch dort drinnen gleich statt. Und der Wein wird immer wieder gerührt. Also der steht für Wochen auf der Maische dort und kommt dann auf die zweite Stufe nach einer Woche. Und die werden dann in Amphoren gefüllt.
Mhm. Ja.
Und da kommt die Maische dann mit. Das heißt, für circa einen Monat war das 2018, ist der Wein mit der Schale in der vergrabenen Amphore gestanden und dann wird er nochmal gepresst. Also das muss man wirklich mit dem Becher ausschaufeln, pressen und wieder zurück. Also das ist wirklich ein Knochenjob. Ich habe das schon ein paar Mal mitgemacht jetzt. Und dann wird der Wein, also der ist nur in der leichten Gärung, in warmen Jahren ist er natürlich schon vergoren, aber er hat meistens ein bisschen eine Nachgärung und dann wird er verschlossen. Also das heißt, der angegorene Most, sage ich jetzt einmal, wird dann mit einer Paste aus Asche und Wasser, manchmal ein bisschen Mehl, mit einem Granitdeckel verschlossen. Und für 7 Monate geht er dann in den Winterschlaf. Und dann wird er im Frühjahr geöffnet und wird dann rausgepumpt in den Keller. Und er hat dann eine Florhefe entwickelt, also die schützt den Wein. Ja. Es ist nicht immer so, dass da jeder Wein überlebt. Also das ist, die haben meistens so ein Viertel, ein Drittel, kommt immer drauf an, was kaputt geht, aber das Risiko gehen sie gern ein.
Boah.
Und dann im Keller wird das zusammenkuvertiert und dann in die Flaschen ohne Schwefel gefüllt.
Mhm. Ist ja auch voll spannender Ansatz, dass du von vornherein schon sagst, ja, ich weiß, dass da ein bisschen was diesen Prozess wahrscheinlich gar nicht schafft.
Ein bisschen was, ein Viertel bis ein Drittel.
Ja, voll, also richtig das viel.
Das ist nicht wenig.
Ja. Und dass du aber trotzdem sagst, ja gut, das gehört aber zu der Weinbereitung einfach dazu.
Hm.
Das ist schon geil irgendwie. Ja. Weil bei uns tut man herumjammern und sagt, boah, nein, das ist jetzt irgendwie,
dieses
weil
ich da ein Fassel
habe, dass ich das nicht schafft oder so, dann ist es ganz schlimm und keine Ahnung. Und dann muss ich das noch irgendwo anders reinverschneiden oder sonst. Und ist halt einfach nur, sind halt nur 3/4 was waren oder nur 2/3 was waren. Und das ist okay und normal.
Cool. Ja, da sind sie immer ganz süß chaotisch, weil also es passieren mehrere Fehler dort, aber also eher ein bisschen botschert, würde man sagen.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn was daneben geht, dann sagen sie mir, das geht an den Dionysos. Also das wird die Opfergabe. Und das kann man dann gut hinnehmen, sozusagen.
Ja, kann man sich gut schön reden quasi.
Das ist gut. Ich werde mir das für meine zukünftigen Fehler merken. Die gehen einfach alle an Dionysos, egal ob es jetzt Wein bezogen oder nicht.
Ja, das kannst du, glaube ich, auch größer sagen. Das macht nichts.
Genau, als
ist eine gute Einstellung. Ja,
ja, siehst. Sehr, sehr, sehr schön.
Schon gut, war ein bisschen
Entspannung. Danke, dass du da jetzt ein bisschen die griechischen Weine näher gebracht hast. Ich habe mich schon mehrfach beschwert, dass das bis jetzt noch keiner geschafft hat. Mhm. Sehr, sehr cool.
Mhm. Sehr, sehr schön.
Ja, es ist nach wie vor eine Nische.
Mhm.
Und die Nische, also ich glaube, Griechenland hat so viele Probleme gehabt die letzten Jahre, Finanzkrisen und Co.
Ja.
Die haben nie wirklich viel für Marketing über gehabt.
Mhm.
Sagt man noch an diesem Label. Mit nächsten Jahr haben wir dann schon neue Labels gemacht und die sind ja schon fertig. Und dadurch hängen die ein bisschen nach. Ja.
Ja.
Und die Qualität ist da, die Vielfalt ist unglaublich. Mhm. Also ich habe gerade die letzten Jahre viel, viel gesehen in Griechenland und mir waren auch immer die griechischen Weine sehr schwer, sehr üppig.
Ja. Voll.
Und du findest aber natürlich Feinheit und Eleganz und Spannung in so einem großen Umfeld. Also da gibt es alles da drinnen sozusagen. Ja,
ja, du musst das halt nur suchen im Moment noch und das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das halt wirklich dann überall ankommt. Auch, ja.
Ja, und die Angst, und da sind wir halt wieder dabei, dass wir... Also wenn man die Rebsorten nicht aussprechen kann oder die Winzer nicht und dann weiß man nicht, wo das Gebiet liegt, das bringt halt viel, viel Hürde mit.
Ja,
klar, auch in der Gastronomie natürlich, weil ich dann sage, okay gut, jetzt hätte ich da einen Wein, der wäre ganz spannend, aber den muss ich halt extrem erklären, weil da kannst du nicht sagen, ja, das ist Riesling, aber halt aus einem anderen Gebiet oder sonst was, das geht ja noch. Dann sage ich, ja, passt gut, dann kann ich vielleicht noch 2 Sätze zum Gebiet sagen und dann weißt du es. Da muss ich halt wirklich alles erklären.
Mhm.
Ja, ist natürlich extra challenging.
Aber zahlt sich aus, wie man sagt.
Ja, yes, zahlt sich auf jeden Fall aus.
Sehr, sehr schön. Cool. Na gut, dann hätte ich gesagt, machen wir einen Schritt zurück, weil jetzt wissen wir schon, du hast viel Zeit in Griechenland verbracht.
Mhm.
Jetzt müssen wir uns aber mal kurz einmal von dir erzählen lassen, wie du überhaupt einmal zum Wein gekommen bist. Wie war das immer schon Teil deines Lebens? Bist du schon auf einem Weingut aufgewachsen oder hast du mit Wein eigentlich gar nichts zu tun.
Ich weiß ja, dass du Oberösterreicher bist. Also Oberösterreicher Representation hier natürlich wunderbar, ja, genau. Ganz ehrlich. Und dementsprechend bist mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Mit sehr wenig Wein.
mit viel Bier. Genau. Aufgewachsen.
Mittlerweile machen wir ja Wein in Oberösterreich.
Ja, aber das ist noch gar nicht so lange her, dass es überhaupt gar nichts gegeben hat. Also fast gar nichts gegeben hat. Dementsprechend.
Aber ich komme nicht aus einem Weingebiet und schon gar nicht im Innviertel, wo ich herkomme. Aber ich bin in die Gastronomie geboren. Also meine Familie hat ein Restaurant gehabt. Mein Papa hat das letztes Jahr, geschlossen, ist jetzt in der Pension. Und mein Opa hat schon ein Gasthaus gehabt und mein Onkel hat noch immer ein Gasthaus. Also das heißt, ich war immer schon verbunden zu viel Essen und natürlich auch Wein. Mein Papa ist nach wie vor sehr weinaffin. Und auch mein Onkel ist ja Weinaffin, also das heißt, das war immer schon Thema bei uns. Und tatsächlich bin ich schon sehr früh zu dem Thema gekommen, aber ich bin irgendwie über Champagner eingestiegen. Ich habe 4 Jahre in der Champagnerbar gearbeitet und so das Interesse wurde damals geweckt in mir. Mittlerweile habe ich mit Champagner fast gar nichts mehr zu tun.
Ja. Schade.
Und habe dann tatsächlich die Ausbildung zum Sommelier gemacht. Das war 2014. Und habe dann 6 Jahre Sommelier gearbeitet und habe eben 2015 im Oberfest gearbeitet. Und das war halt sozusagen die Anlaufstelle für Naturwein damals.
Ja.
Es war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil das gerade alles im Entstehen war. Also das heißt, da hat es noch gar keine Regeln gegeben. Da hat sich noch keiner auskennt. Jeder war so ein bisschen vorsichtig, aber gleichzeitig auch mutig, Neues zu probieren. Und das war sehr, sehr gute Zeit, mit diesen Weinen in Berührung zu kommen.
Und hast du davor auch schon irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema Naturwein gehabt?
Ja, tatsächlich immer im Sommelierkurs, weil man hat immer so gebasht drauf, man hat immer so draufgeschlagen und die Biodynamiker und die Biologen und da spritzen wir und da machen wir das. Mhm. Und mir hat das schon immer ein bisschen, es war immer ein bisschen schmerzhaft in meinen Ohren. Und tatsächlich bei den Blindverkostungen haben mir diese Weine immer mehr geschmeckt. Die haben mich berührt. Die waren immer ehrlich, also das war einfach greifbar für mich. Und für mich muss das Energie haben, das muss man gut tun. Das heißt, ich darf davon, ich muss das Gefühl haben, ich mag nur mehr weiter trinken.
Ja.
Ja.
Das will ich mehr wissen. Und so ist das irgendwie entstanden. Ja.
Weil das heißt, du bist quasi nach Wien gegangen, hast dann in der Champagnerbar auch schon in Wien quasi gearbeitet.
Genau, ja, genau.
Und dann quasi Oberfest.
Dann beim Oberfest und dann bin ich tatsächlich nach London gegangen und habe im Sagan Wild gearbeitet. Das ist in East London, also eher gute Anlaufstelle für Michael Sagan gearbeitet. Und dann
sehr gute Anlaufstelle.
Sehr gute Anlaufstelle, ja. Und dann ist Gott sei Dank Covid gekommen.
Gott sei Dank.
Das war eine sehr, sehr gute Zeit für mich, weil ich wollte einfach damals nicht zu dieser Zeit in London leben. Ich habe tatsächlich in so einem Harry Potter Zimmer gewohnt, fast 1000 Pfund Zeit dafür.
Ich wollte sagen, London ist halt das einfach wohnen richtig, richtig.
Ich habe so viel gearbeitet, das war nicht so schlimm. Aber es hat irgendwie sein müssen und mir hat es dann in den Weinbau verschlagen. Also ich habe tatsächlich 2020 die Sachen gepackt. Bin dann kurz einmal zum Karl Schnabel in die Steiermark und habe da ein paar Monate in der Laubarbeit mitgearbeitet. Und dann bin ich nach Griechenland. Also ich habe dann tatsächlich den Kostas angerufen und gesagt, hey, ich habe 2018 noch immer so ein gutes Bild von euch gehabt. Ich würde gerne mehr wissen wollen. Kann ich nicht bei euch ein bisschen mitarbeiten? Ich habe gesagt, sicher, komm.
Cool.
Und ich habe dann tatsächlich 2 Monate durch die Ernte mitgemacht. Und da zieht sich die Ernte sehr lang. Also die haben nicht das alles in einem, sondern die haben einen Tag einmal dort, einen Tag einmal da. Und habe dann die Ernte dort gemacht und auch 2021 auch mehrere Ernten in der Steiermark wieder gemacht und dann wieder in Griechenland gewesen. Und so habe ich ein bisschen mein Interesse für den Weinbau geweckt. Und ich wollte immer, also so kaufen macht Spaß und ich habe da, wie gesagt, fast jetzt 16 Jahre Erfahrungen gehabt. Aber es hat dann irgendwie es hat mich nicht mehr befriedigt. Ich wollte ein bisschen mehr wissen und ich wollte einfach mehr antworten und es hat eigentlich nur mehr Fragen gebracht.
Ja, fair.
Und damals habe ich so selbstsicher verkauft und ich habe mir gewusst, das weiß ich, weil.
Ja.
Und tatsächlich würde mir diese ganzen Sachen nicht mehr sagen trauen, weil ich weiß jetzt mittlerweile, diese ganzen Entscheidungen, die man im Weinbau trifft, das sind manchmal spontane, emotional. Also das, da kommt
nur
so viel zusammen.
Gefühl,
Yes.
Und ja.
Es sind so viele Gefühlsentscheidungen, glaube ich, da immer dahinter, weil das geht sonst gar nicht. Da gibt es halt kein Rezept am Schluss. Ja.
Nein, da gibt es kein Rezept. Ja. Ja.
Aber klar, dann ist es natürlich schwieriger, einfach so, außer zu sagen, ja, das war genau so und das ist genau so gemacht worden und das ist deswegen gemacht worden und das ist deswegen gemacht worden. Weil,
man braucht die Selbstsicherheit oder die Antwort, weil die Gäste in einem Restaurant, die verlangen nach einer Antwort.
Klar.
Und da greift man natürlich gleich mal zu einer Notlüge. Also auch wenn es eine elegante, süße Notlüge manchmal ist, aber es verkauft halt das Produkt und wenn es schmeckt, natürlich, dann passt es.
Ja.
Aber kannst du nicht eine halbe Stunde erzählen, ja.
Da kannst du eine halbe Stunde erzählen. Ja. Also leider nicht. Und so habe ich eben den Schritt in den Hintergrund gemacht. Und das hat mir bei weitem viel, viel mehr Spaß gemacht, in der Natur zu arbeiten, mit tollen Menschen und mit, also wirklich sehr, sehr nahe an den Trauben, am Weingarten und ja.
Hast du zum Karl Schnabel vorher schon eine Connection gehabt? Weil das so der erste Einstiegspunkt war?
Wir haben damals im Oberwässer Fass vom Karl und von der Eva gekauft. Mhm. Es war eine limitierte Füllung. Und so habe ich den Bezug immer schon zum Karl und zur Eva gehabt. Ich würde ihn auch aus extremsten Weinbauern Österreichs nennen, weil er einfach
jeden Fall
Zero Zero, also der Hochachtung. Ja. Tolles Produkt, also der ist ein also Knochenjob, was der macht.
Ja, ja, ja.
Und unglaublich spannende Weine natürlich auch, also so wie alle steirischen Winzer da unten natürlich.
Mhm.
Und so ist der Kontakt da gewesen. Ja.
Alles klar. Vielleicht, bevor wir noch tiefer in das ganze Thema Winemaking wirklich reingehen, wie bist du denn in London gelandet? War das absichtlich? War das so, ich würde jetzt nach London gehen oder war es eher irgendeine Möglichkeit, die du gesehen hast? Oder wolltest du einfach unbedingt in dem Laden arbeiten?
Nein, gar nicht. Also London hat mich immer schon inspiriert, weil es einfach so eine große Stadt mit so vielen Möglichkeiten war oder ist. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss weg aus Wien.
Ja.
Meine Wohnung untervermietet, einen Koffer packt und bin ohne Wohnung und ohne Job nach London gegangen.
What?
Habe mich dann tatsächlich im Lyles und im Brown beworben, habe in Airbnbs gewohnt, ich habe einfach keine Wohnung gefunden, weil der Wohnungsmarkt nur katastrophal ist wie in Wien.
Ja.
Und habe dann tatsächlich im Brown an der Columbia Road gearbeitet und dann habe mich der Michael Sager abgeworben.
Ah,
und dann
okay.
Wollte mir das Lyles noch abwerben und das ist in London ganz typisch, dass du von einer Stelle zur nächsten springst
ja.
und wenn du mal gelandet bist, geht es schnell.
Mhm.
Und der Grund, warum ich nach London wollte, ich wollte Karriere machen als Sommelier und ich wollte ein sehr, sehr bekannter Sommelier werden.
Aha, okay.
Und wie dann aber das alles gekommen ist und passiert und ich dann eigentlich durch Corona in der Natur gelandet bin, habe ich mir gedacht, ich will eigentlich gar nichts.
Ja.
Ich will eigentlich nichts mehr mit dem zu tun haben.
Ja.
Also das ist mir nicht mehr wichtig, wer zu sein. Ist mir nicht mehr wichtig, Sommelier zu sein, zu verkaufen. Mhm. Ich will eigentlich nur mehr in der Natur sein und mich finden und das genießen. Ja,
ja arg, weil es eine komplette Vollbremsung eigentlich ist.
Ja.
Und eine, die da offensichtlich sehr gut da hat, so wie
sehr,
es jetzt
sehr gut. Ja, nach 16 Jahren Gastronomie, irgendwann ist Schluss. Ja.
Ja.
Ist jetzt schon ein paar hart. Also es ist halt ein richtig, richtig hartes Business.
Yep.
Und du musst mit dem ganzen Selbstdarstellung, Ego-Thema spielen als Sommelier oder Sommelier, weil du stehst da trotzdem zu einem gewissen Grad als oft dann als Gastgeberin, Gastgeber eigentlich im Mittelpunkt, obwohl das gar nicht deine Hauptrolle vielleicht früher mal war, aber mittlerweile bist du als Sommelier auf einmal die Person, die ich kenne in dem Lokal.
Ja, es wird ganz oft einfach auch erwartet.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, ganz oft gehen die Leute rein und erwarten, dass der Sommelier sie jetzt als Gastgeber gleichzeitig empfängt.
Ja.
Und nicht nur für das Thema Wein zuständig ist, sondern für quasi alles rundum, was dieses Welcoming-Thema eben angeht. Und das muss eigentlich gar nicht so sein, weil es ist irgendwie
so gewachsen, ein bisschen in den letzten Jahren zumindest, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, mir hat das immer viel Spaß gemacht. Also ich bin ja nach wie vor ein guter Gastgeber und ich mag den Job auch gerne machen, auch daheim. Also das macht ja viel Spaß, wenn man Bezug zu Menschen hat und die Geschichten hört und die wieder sägt und die kommen wieder und sagen, und das hat mir im Oberfest ja damals so gefallen, ja, ich habe mich wund geredet, also ich habe die Stimme verloren 2015 damals, wie das Thema halt noch nicht etabliert war. Ich bin heimgekommen, ich habe keine Energie gehabt und dann sind auf einmal zwei Jahre später sind die Leute mit deren Freunden und Freundinnen gekommen und haben für mich gesprochen und haben gesagt, das musst du probieren und das ist gut und Dominik, was hast du noch? Und da hast du dann gemerkt, okay, das ist auf einmal ein Samen, der zur Pflanze wird und das rollt und das hat mich dann inspiriert. Also es ist ein unglaublich schöner Job. Auch Hochachtung für die ganze Branche. Es ist so wichtig, dass sie das machen, was sie machen. Aber für mich war es genug. Ja. Also, ihr bekannt, man muss aufhören, wenn man am schönsten ist.
Guter Punkt. Und jetzt bist du aber nicht Winzer geworden. Jetzt bist du auf keinem Weingut und arbeitest da kontinuierlich mit, sondern du bist dann trotzdem nur mal so ein bisschen in eine andere Richtung gewandert.
Ja.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du sagst, du wirst in die Kommunikation gehen?
Tatsächlich habe ich dann 1,5 Jahre für Josef Brot gearbeitet und habe dort Konzeption und Strukturierung gemacht, also ein bisschen die kulinarische Leitung übernommen. Und dann habe ich irgendwie erkannt, ohne Marketingstudium, dass ich doch gute Fähigkeiten habe und gute Ansätze. Und ich habe einen sehr praktischen Bezug, aber ich glaube, wenn man immer mit Leuten zusammenarbeitet und so nah am Gast ist, dann weiß man, was der Markt, sozusagen die Zielgruppe, wenn man so nennen mag, verlangt. Und da sind wir dann irgendwie so unterbewusst schon die Ideen gekommen, ja, irgendwie möchte ein bisschen mehr machen. Und durch das, dass ich natürlich immer für kleinere Betriebe gearbeitet habe oder mit kleineren Winzern und Winzerinnen, ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, die machen so viel und eigentlich, was die wollen, ist nur im Garten stehen und nur in der Natur und nur da einen Fokus haben, weil das ist natürlich das Wichtigste für die. Und ich bin dann tatsächlich, ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen nach dem Ganzen und habe in Griechenland dann auch entschieden, okay, ich glaube, ich mache mich selbstständig und ich will solche Betriebe helfen und ich will ein bisschen schauen, was brauchen die. Also ja, Kommunikation ist wichtig, aber es geht ein bisschen mehr auch um Strukturierung. Also es fängt ja alles mit einer Idee an und da versuche ich auf vielen Wegen, diese Betriebe zu unterstützen. Und ja, also es ist ja halt nicht ein Angebot mit einer Preisliste und so läuft es ab, sondern es ist okay, was brauchst du denn? Jetzt reden wir mal über deine Herausforderungen und dann sprechen wir über deine Ziele. Wie kommen wir da hin? Und so hat sich das für mich dann entwickelt, dass ich mit 2024 vorbereitet habe und letztes Jahr 2025 meine Firma gegründet habe. Und ich habe mich dann als Weinagentur genannt, weil ich mir gedacht habe, das ist so verwirrend, das ist ein bisschen ein grober Begriff, da kann man nicht viel anfangen, aber es deckt relativ viel ab.
Ja.
Ey, weil was willst du sonst draufschreiben auf das Ding? Ja, das ist halt ein bisschen die Frage. Ja. Es gibt das halt im Endeffekt nicht.
Nein, und ich kann meine Tätigkeit in Ansatz auch nicht erklären.
Ja.
Also das ist.
Aber es war für dich schon von Anfang an klar, dass du gar nicht irgendwie jetzt auch das Thema Gastro oder sowas in der Richtung weiter abdecken willst, sondern wirklich fokussiert sein willst auf, so ist es jetzt gerade bis zumindest, Weingüter. Oder hast du schon so ein bisschen vorgehabt, den Kreis einfach zu erweitern?
Ich habe einfach alle Fähigkeiten, die ich irgendwie so aufgebaut habe, genommen und mache auch oder habe auch für die Gastronomie Masterclasses schon organisiert und auch gehostet und auch moderiert. Das heißt, ich möchte es auf keinen Fall ausschließen. Und auch wenn Weinkartengestaltungen oder Schulungen da sind, das ist auch so ein Thema, was ich mache. Ich habe auch schon Restaurantkonzeptberatung gemacht. Das heißt, das mache ich schon mit, aber mein Fokus ist jetzt einmal grundsätzlich Wein.
Ja.
Ich arbeite auch sehr mittlerweile seit Jahren mit Marco Kovac und mit der Charakter zusammen. Aber auch mit Weinhändlern. Also ich stelle zum Beispiel gerade für einen griechischen Weinhändler ein Portfolio zusammen aus Österreich und Deutschland.
Ja.
Also das heißt, ich mache schon kleinere Projekte, die immer nach links oder rechts gehen, die nicht immer ganz klar sind, aber es muss mir halt Spaß machen und es muss halt auch, es muss irgendwie auch meine Kenntnisse bringen, dass ich sage, den kann ich unterstützen und die möchte ich unterstützen. Ja,
ja, sicher. Ich finde es extrem sinnvoll, nachdem du jetzt so viel Erfahrung da gesammelt hast, dass du nicht sagst, Anna, ich will nur eine einzige Sache machen, sondern dass du halt einfach offen bist für die ganzen Projekte, die rund um dich passieren. Und das bringt ja auch alles nach vier. Also jedes einzelne Projekt ist dann trotzdem wieder ein Learning, ein neues.
Ja, vor allem, ich glaube, wenn du die auf eins nur versteifen würdest, so wie man sich deine Vita anhört, du hast so viele verschiedene Sachen gesehen. Warum sollst man nur aus einer von diesen Kategorien was helfen können? Quasi? Es wäre ja eigentlich bescheuert, wenn du sagst, ja, ich mache nur das und alles andere mache halt dann selber, das musst du halt mit anbieten quasi, ja, weil im Endeffekt kriege ich dann halt nicht eine Leistung von dir, sondern ich kriege mehr die so ein bisschen. Ne?
Genau.
Ich kriege ein bisschen mehr halt einfach dein Hirn, deine Connections, deine Ideen und nicht einfach nur so, ja passt, ich mache da jetzt einmal, keine Ahnung, ein Foto für Instagram, was auch immer.
Genau, ja. Und was halt, also ihr wisst es ja selber, glaube ich, am besten, nicht stehen bleiben und offen sein für den Markt. Und der Markt verändert sich so drastisch. Trends kommen, Trends gehen. Und da muss man halt viel, viel querdenken. Und auch, also mir ist ja durch das, dass ich nicht von der klassischen Ausbildung komme im Marketing, denke ich ein bisschen anders. Ich denke ein bisschen kleiner.
Finde ich immer gut, ja.
Und man muss im Kleinen anfangen. Und man kann nicht gleich vom Großen ins Kleine gehen, sondern einmal von unten auf. Und das, glaube ich, bringt ein bisschen auch so meine, also ich möchte damit meine Kenntnis mitbringen, zu sagen, ich möchte mich in die Person gegenüber reinversetzen. Mhm. Ne?
Ja.
Und nicht jetzt einmal sagen, das funktioniert nicht, das Label passt nicht, der Wein funktioniert. Also
ja, ja.
Das, damit kann die Person gegenüber nichts anfangen.
Ja.
Ja, weil das ist einmal für Kritik.
Ja.
Sondern was bist du bereit, einmal zuzuhören und einmal eine Zusammenarbeit zu starten, und dann kann man das langsam im Vertrauen aufbauen. Und
ja,
das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das Vertrauen passt, dass, dass der Respekt da ist.
Mhm.
Und natürlich, da kann man dann in die Tiefe und in die Veränderung gehen.
Ja. Das finde ich einfach sowas von cool, wenn man in ein neues Projekt reingeht. Einfach einmal ganz genau kennenzulernen, was ist die Motivation von den Leuten. Wieso machen sie das überhaupt?
Ja.
Manchmal, man merkt das schon, manchmal haben die Leute schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, wieso sie das jetzt überhaupt machen. Und das ist so eine Frage, die fast... Die fast so ein bisschen jetzt in deinen Fußstapfen stehen lässt und wirklich überlegen lässt, also wirklich nachdenken lässt. Und das ist halt super cool. Ist natürlich auch anstrengend für die Leute im Normalfall, wenn man solche argen Fragen stellt.
Aber es ist dann extrem wichtig und sie helfen halt langfristig extrem viel.
Natürlich.
Ja,
sie, also sie wissen nicht ganz, wo sie hinwollen, aber sie wollen von dir wissen, wie komme ich da hin.
Ja, ja, genau.
Und das ist so ein bisschen konträr und da muss ich halt ein bisschen schmunzeln. Und ich habe da ein bisschen einen genaueren Zugang. Ich will mich ein bisschen auf den Betrieb einlassen, wenn ich nicht kenne. Ich will mal runterfahren, vielleicht ein bisschen mitarbeiten.
Mhm.
Kein Winzer oder Winzerin wirst am Tisch stundenlang festknebeln können.
Ja. Stimmt.
Und mir macht es eh Spaß mitzugehen. Also das heißt, ich steige gern ein in die Abfüllung oder in den Garten, in den Rebschnitt, und daraus entstehen Ideen und daraus fühle ich die Person.
Ja, das ist auch nochmal extrem cool, weil du einfach schon so viel praktische Erfahrung hast, dass du einfach wirklich direkt einsteigen kannst. Das ist ja richtig arg.
Ja, man kann auch viel falsch machen.
Ja, klar, natürlich.
Ja, natürlich.
Aber es ist trotzdem was ganz anderes, als du hast irgendeine Agentur sitzen, die noch nie im Leben in einem Weingarten gestanden ist und null Gespür dafür hat, was das jetzt sein soll und wie das überhaupt gehen soll und so weiter. Und wenn du dann mitarbeitest, ich kann mir schon vorstellen, dass du einfach nochmal ein viel besseres Gespür auch kriegst.
Mhm.
Für die Leute, die dort arbeiten.
Ja,
für den Ort.
Also das ist mir sehr, sehr wichtig, das Gefühl einfach zu der Person.
Sehr cool.
Weil es geht ja auch danach weiter. Es ist ja nicht nur ein Auftrag, ich sehe die Person dann auch wieder.
Ja.
Stimmt.
Ja, ja.
Und wenn ich die Firma morgen nicht mehr habe, dann ist es ja auch eine Beziehung, die aufgebaut wurde. Und das ist so viel mehr wert, wie jetzt nur der kleine Auftrag.
Richtig.
Ja.
Richtig. Und du wirst am Schluss auch die Weine weiter trinken und du wirst mit den Leuten vielleicht auch zu einem gewissen Grad dann befreundet sein, weil irgendwann wird das halt auch mehr.
Mhm.
Wenn man halt viel miteinander zu tun hat, dann entwickelt sich halt eine Beziehung, mache ich mal Freundschaft. Und das ist halt dann schade, wenn das einfach nur abhängig ist von Auftrag oder nicht Auftrag. Ja.
Genau, ja.
Das ist natürlich ein guter Punkt.
Mhm.
Was mich noch interessieren wird, ist dein Fokus in dem ganzen Thema auch ausschließlich auf biologisch-biodynamische Weingüter oder ausschließlich auf biodynamische Weingüter oder ausschließlich auf Naturwein, oder ist das, wo du sagst, ja, mir ist es eigentlich wurscht?
Also ich glaube, wenn, gehen wir mal ins Extreme, es ist ein konventioneller Betrieb, aber die haben vor, biodynamisch zu werden.
Mhm.
Das wird ist ein unglaublich spannender Schritt.
Ja.
Also das würde ich auch gern begleiten wollen.
Ja.
Ich habe es noch nicht gehabt, aber ich würde mich da nicht so einschließen und sagen, es muss so sein, weil das haben wir wieder bei diesen Möglichkeiten, was geht nicht. Und wenn wir jetzt über diesen Winzer reden, über Afianis, die arbeiten zertifiziert biologisch mit einer biodynamischen Philosophie. Was heißt das? Das heißt, dass du Steiner in Ikaria in Griechenland nicht anwenden kannst, weil auf der ganzen Insel gibt es keine einzige Kuh.
Ah ja, gut.
Ja.
So, okay, jetzt schwingen wir die Kuhhörner von irgendwo ein und füllen das mit irgendwas, was da unten gar nicht existiert, weil die haben Ziegen und Schafe.
Ja.
Das heißt, du hast doch das Mistpräparat nicht.
Ja.
Und so musst du ein bisschen umdenken. Ja. Und das hat mir ein bisschen lockerer im Denken auch gemacht. Also wie gesagt, zur Sommelierzeit war ich dort sehr, sehr, vielleicht auch extrem manchmal.
Ja.
Mittlerweile bin ich da ein bisschen lockerer geworden und ich glaube, dass ich Betriebe einfach helfen möchte, in die Richtung zu gehen. Also ja, natürlich muss man der Wein schmecken oder muss einen Bezug haben, es muss interessant sein. Aber wenn es nicht so ist und man möchte da hinkommen, ist genauso ein spannendes Projekt für mich. Also, aber ich kann nicht mit hundertprozentig konventionellen Betrieben arbeiten, die sie nicht verändern wollen. Also das schaffe ich in meiner Philosophie einfach nicht.
Ja, aber selbstverständlich.
Das wäre sonst irgendwie, glaube ich, schwierig, weil du bringst trotzdem einen Background und einen Zugang mit, der halt dann konträr ist zu dem, wo die gerade sind. Und du kannst denen vielleicht helfen, dorthin zu kommen, aber wenn die einfach nur sagen, ja, ich brauche jetzt da quasi, ich will Black gesagt, einfach meinen Wein besser verkaufen, hilf mir dabei. Und die sind halt einfach ultra konventionell, ist das wahrscheinlich schwieriger.
Genau, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt das Weingut XY, das nur konventionelle Sachen macht und sich nicht verändern will, bei dir einfach sagst du, hey, ist nice. Reden wir vielleicht einmal miteinander, aber das, wenn ihr nicht in die Richtung gehen wollt, ich will auch nicht in eure Richtung gehen. That's it.
Ja, und ich habe auch, also ich nenne es jetzt einmal die Blase, in der ich mich bewege. Und die Kontakte, die ich über die Jahre aufgebaut habe, im In- und Ausland, die sind halt alle in dieser, ich nenne es jetzt einmal Naturweinwelt.
Ja. Ja.
Und natürlich profitiere ich davon und ich nutze das auch. Ja. Und deswegen könnte ich einen konventionellen Betrieb da gar nicht so gut begleiten. Mhm. Also da fehlen mir wirklich das Networking, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich gehe auf kein Pro-Wein also und so weiter und so fort.
Ja.
Und deswegen wäre das ein falscher Ansatz.
Es bringt für beide Seiten gar nicht so viel, stimmt schon.
Mhm. Es sind andere Zielgruppen und es ist eine andere Bubble am Schluss. Ja,
ja.
Klar.
Ja.
Klar. Es gibt natürlich viel Überschneidungen und alles mögliche, aber trotzdem sind das nochmal im Speziellen andere Bubbles. Ja? Ja.
Genau, ja.
Mhm. Macht schon Sinn.
Erzähl mir mal von deinem Start dann. Du hast gesagt, 25 hast du wirklich losgelegt, 24 hast du schon selbstständig angemeldet und so weiter. Wie war denn das am Anfang für dich?
Sehr, sehr emotional, weil ich wollte tatsächlich mit griechischen Weine starten. Mhm. Also meine Firma heißt ja Kantaros und Kantaros ist ein antiker Weinkelch.
Ah, Kantaros sagt man nicht Kantaros, okay, passt.
Also,
noted.
Ich glaube, man darf sagen, wie man will bei uns, es ist jetzt so streng in Österreich. Und ich habe tatsächlich, also die Philosophie oder die Idee war, Griechenland zu vermarkten.
Mhm.
Diese Leidenschaft, diese Passion, was ich in dem Land immer wieder entdecke, in die Welt zu tragen.
Mhm.
Und um, ich sage jetzt einmal, 5:05, das war im November 24, hat mir dann Schmecke das Leben, also Muster, Zschäpe, Taus, Strohmeier und Werlitsch, gefragt, ob ich das nicht für Erna machen kann.
Mhm.
Und sie haben sozusagen ein Jubiläum von 15 Jahren.
Aha.
Und ob ich nicht sozusagen jetzt den Beginn mich mit ihnen fokussieren könnte und dass wir da ein bisschen was machen zusammen. Und es war keine leichte Entscheidung, weil es ist wirklich schon fast als in den Startlöchern gestanden.
Yeah.
Ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann verliere ich vielleicht das andere.
Ja.
Aber gleichzeitig kenne ich diese Betriebe schon so, so lang. Also manche schon fast über 10 Jahre.
Mhm.
Und da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Und ich habe mir gedacht, ich nutze das jetzt, diese Basis, also dieses Grundelement und baue darauf mein Haus sozusagen, weil da tue ich mir leichter. Also mit einem Thema, das vielleicht ein bisschen schwerer zu vermarkten ist. Und das kann ich vielleicht hinten auch noch immer langsam reinspielen.
Ja.
Und so hat sich das dann das Blatt gewendet und ich habe die ersten 8 Monate meiner Karriere sozusagen oder meiner Selbstständigkeit mit Schmecke das Leben exklusiv zusammengearbeitet und wir haben sehr, sehr viel gemacht. Also es sind sehr viele Veranstaltungen rausgekommen. Ich habe die Gruppe wieder ein bisschen näher gebracht und das war sehr nett. Also ich habe wirklich viel mit ihnen zusammengearbeitet und ja, das ist so gut. Also da sind Veranstaltungen gekommen, Masterclasses und wir haben eine Wanderung gemacht mit deren Händlern in der Steiermark. Also das hat sehr viel Spaß gemacht und für mich war es irgendwie klar, ich habe nur so einen Drang und das sind sehr eingesessene Weingüter, die auch sehr viel, also eingesessen in Form sind, sie wissen, was sie tun.
Ja.
Also die wissen ganz genau, wo sie hinwollen, wo sie sind, was sie machen.
Mhm.
Und ich habe einfach gemerkt, ich komme mit meiner Kreativität ein bisschen an meine Grenzen.
Mhm.
Also ich kann mich nicht so ganz entfalten, wie ich möchte.
Mhm.
Und ich habe gewusst, okay, irgendwann muss ich da aufmachen, weil es hindert mich in meinem Tun. Ja, und so habe ich dann, oder haben wir beide eigentlich dann festgestellt, okay, machen wir die Projekte fertig. Alles, was in der Zukunft kommt, ist auf projektbasierender Basis sozusagen ausgemacht. Aber mir war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ja.
Und und da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, Leute, die noch nicht so bekannt sind oder sich verändern wollen, da kann man so, so viel mehr machen.
Ja, ja, klar, klar. Das ist ein ganz anderer Zugang. Was mich noch interessieren wird, ist, wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass einerseits Schmecke das Leben sagt, okay, wir wollen jetzt da kommunizieren, sage ich jetzt einmal, bewusst überspitzt, weil davor war das schon immer sehr so ruhig oder auch gar nicht sichtbar oft, außerhalb von halt, du hast die Weingüter kennt und ich meine, das sind ja alles absolute Legenden, aber du hast eigentlich nicht viel von ihnen mitgekriegt, so richtig, sondern du hast vielleicht einmal da was gelesen, einmal dort irgendwo bei einer Verkostung wen gesehen, wann überhaupt. Und das war es dann aber. Wie ist dazu gekommen, dass die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt kommunizieren und wie bist du an das dann auch herangegangen, was machst du mit denen? Ne? Also, weil, wie du gesagt hast, die wissen alle, wo sie sind, wo sie hinwollen. Wie bist du an das, wie hast du das gestartet quasi?
Ich glaube einfach kurz zur ersten Frage, dass sie, also sie haben vor 15 Jahren die Gruppe gegründet und sie haben sie damals richtig unterstützt. Also es ist einfach so passiert, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich meinen Weinstil an einer Weinmesse präsentiere, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass ich da jemanden abhole. Mhm. Aber wenn wir 5 Betriebe nebeneinander stängen und der fängt da links an und hört rechts mit dem 5. Betrieb auf, dann habe ich den abgeholt. Ja. Dann hat er das irgendwie verstanden oder es ist hänger geblieben. Oder ja, ich habe den so negativ bewegt, ja, dass der in einem Jahr oder 2 Jahren wiederkommt, weil irgendwas ist passiert mit dem.
Ja. Will, genau.
So oder so, es bleibt hängen.
Es bleibt hängen, ja. Und das heißt, sie haben sie die ersten Jahre sehr, sehr gut unterstützt, im Verkauf, im Auftritt. Sie haben auch eine Masterclass gemacht und Journalisten eingeladen. Aber es hat dann natürlich zum Laufen begonnen. Und dann ist, glaube ich, die mittleren Jahre hat sich jeder Betrieb auf sich wieder mehr fokussiert, weil natürlich auch der Verkauf funktioniert, also der Verkauf im Ausland, nicht im Inland.
Ja.
Ja, ich glaube, da war dann sehr, sehr viel Fokus auch darin. Also K-Betrieb ist größer geworden, das muss man auch sagen. Das ist so deren Geheimnis, warum sie so sind, wie sie sind. Und und dann hat man, glaube ich, den Wunsch wieder gehabt in der heutigen Zeit, dass man sich wieder mehr findet. Und da hilft natürlich ein Blick von außen sehr, sehr gut. Und ich habe ein bisschen die Tunnelblicke wieder geöffnet. Ich bin es aber so angegangen, dass ich gesagt habe, ich will noch gar nicht über die Gruppe für jetzt mich beschäftigen damit, sondern ich gehe mal in jeden einzelnen Betrieb rein, schaue mal, wo die steht, wo die hinschaut und versuche mal diese ganzen Blicke einzufangen und dann darauf ein Sonnensegel zu spannen und das nennt man dann die Schmecke das Leben Gruppe und die wieder ein bisschen wieder vereinen und wieder den Fußabtritt sozusagen größer machen mit weniger Energie. Ja. Und ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Also ich habe es unglaublich geschätzt, mit Ihnen zu starten. Also ich habe natürlich einen großen Respekt gehabt, weil das sind schon gute Betriebe.
Ja, ja.
Aber ich glaube, den Vorteil habe ich gehabt, weil ich einfach jahrelang die Weine begleitet habe und weil ich so vertraut mit deren Philosophie war und das auch natürlich unterstützen kann, was die machen. Und ja, es war eine total schöne Zeit, ja.
Sehr, sehr cool. Ja, ich verstehe natürlich, dass du da auch sagst, du hast durchaus Respekt gehabt vor diesem Projekt. Ich hätte sicher sehr viel Respekt davor, dass man da jetzt 5 unterschiedliche Betriebe hat und du dann quasi dieses Gesamtbild formst. Das ist ja wirklich nicht leicht, weil du da trotzdem, also auch wenn sie die vielleicht ähnlich sind und gut verstehen, du hast trotzdem 5 verschiedene Gruppen an Menschen. Da sind auch teilweise dann 2 pro Weingut, 3 pro Weingut, die mitreden, je nachdem, wie viel sich die jüngere Generation auch schon einmischt und so weiter und so fort. Also die alle dann, wie du so schön gesagt hast, unter ein Segel zu bringen, gar nicht so easy.
Gar nicht so easy, aber ich liebe Struktur, ich liebe Organisation und Konzeption. Also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, würde ich mal sagen. Aber ich sehne mich auch nach Chaos manchmal, deswegen glaube ich, ist diese griechische Seite so.
Damit du es dann strukturieren kannst, sehr genau. Gut.
Und gerade wenn ich an den Tisch komme und dann wird da diskutiert und du merkst, es sind jetzt 100 Ideen, es gibt keinen scheinen Ansatz für mich, weil ich weiß, okay, da bin ich richtig. Weil, okay, da gehört ein bisschen was gemacht und da gehört ein bisschen so diese Mediatorenrolle eingenommen, manchmal die Therapeutenrolle in irgendeiner Form. natürlich ist es eine Herausforderung, aber wenn es einfach ging, dann braucht es mir vielleicht auch nicht oder dann war es auch nicht vielleicht jetzt notwendig, dass man mit mir zusammenarbeitet. Ja? Und es wäre auch nicht anders gegangen, indem dass ich gesagt habe, ich kann nur exklusiv mit euch arbeiten.
Ja.
Also ich hätte keinen Auftrag nur dazu machen können, weil der Fokus war in der Gruppe. Und ich habe mich schon teilweise als Mitglied gefühlt.
Ich würde gerade sagen, du warst im Endeffekt schon in der Gruppe, weil du kannst nicht reden wie die Gruppe, wenn du nicht in der Gruppe bist.
Genau, ja. Und das war ein sehr schönes Gefühl, eine sehr schöne Zeit. Und ich habe aber danach gemerkt, ja, ich brauche wieder ein bisschen eine Außenansicht. Ja. Und habe halt versucht, deren Herausforderungen, Wünsche zu bündeln. Also wir haben dann so ein 2-Tages, Klausur oder Seminar gemacht und dann habe ich einen so einen Vortrag gemacht, wo halt ihre Wünsche, Ziele, die nächsten Schritte, wie kommunizieren wir und viele, viele Ideen. Also wie kann man das umsetzen und nicht nur einen Weg aufzeigt, sondern viele Wege aufzeigt. Weil sie sind einfach sehr, sehr überlegt. Sie machen keine schnellen Entscheidungen. Ja. Und das war mir bewusst. Also, und somit habe ich das halt auch sehr bedacht gemacht und ja, sehr, sehr vorsichtig, würde ich jetzt einmal was nennen. Mhm. Ja.
Ja, und wie du eben gemeint hast, wirklich ein 8-monatiger Prozess. Ja. Das dauert halt schon, bis man das so ein bisschen findet, wo man hin will und wo man hin muss.
Genau, ja.
Ja, gerade wenn du grundsätzlich halt 5 Betriebe hast, die extrem gefeiert werden, ne? die extrem coole Sachen machen, die wissen, okay, wie du gesagt hast, die wissen, wo sie hinwollen und die aber auch wissen, dass ihr Produkt richtig geil ist und diese absolute ultimative Fanbase hat. Ne? Also die Weine werden auf der ganzen Welt gefeiert. Ne? Also das ist schon, da musst du schon aufpassen, was veränderst du überhaupt. Also es ist dann schon, musst du schon einen kleinen Rädchen drehen. Ne?
Ja, und ich glaube, aber es ist ihnen trotzdem auch bewusst, dass der Markt schwierig ist, ja? Und dass man was tun muss und dass man mutig sein muss und aufstehen muss. Mhm. Und ich glaube, das einfach nur ein gutes Produkt zu machen, reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus.
Ist leider so.
Ja.
Und das ist ihnen auch bewusst geworden, glaube ich, immer mehr war der Drang oder der Wunsch, da jetzt wieder mehr zu tun. Also wie gesagt, diese Gruppe auch wieder zu nutzen. Und ja, das eine ist halt, eine Legende zu sein, aber das andere ist in Schönheit zu sterben. Ja, und das will halt auch keiner.
Ja.
Und das ist, ich glaube, ihr habt das ja öfters erwähnt in euren Podcasts und ich höre immer wieder gerne zu. Es ist eine Firma und es muss wirtschaftlich auch passen.
Es geht nicht anders am Schluss.
Es geht nicht anders.
Leider, aber es ist so.
Und deswegen, glaube ich, muss man auch aus gutem Betrieb etwas Mutiges machen und aufzeigen, dass man da ist. Es muss ja nicht laut sein. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber man muss aufzeigen, ich bin da, zeigen, was man macht. Und man kann halt nicht mehr diese Verantwortung abgeben auf einen Weinhändler oder abgeben auf einen Sommelier.
Ja.
Und es muss bedacht werden. Und da sind wir wieder bei diesen 1000 Jobs, was ein einziger Betrieb, ein einziger Winzer oder Winzerin mitbedenken muss. Und ich glaube, da kann ich aufzeigen und sagen, hey, ich bin da und ich unterstütze dich gerne.
Mhm. Ja.
Voll, voll. Aber ich bin hundertprozentig bei dir, weil dieses Abgeben dieser Verantwortung auf Händler funktioniert erstens einmal sowieso nicht, weil wir haben ja vorher gerade im Off schon drüber geredet, wenn eine Händlerin, Händler dann Weingutsbesuche macht, wie kurz die teilweise sind und auch sein müssen, weil als Händlerin, Händler habe ich auch wieder keine Zeit dafür, dass ich mich halt den ganzen Tag mit dem Weingut beschäftige. Schade, ja, aber ist halt auch wieder, die Zeit ist so. Und dann kann ich es auf dem Sommelier, ja gut, das funktioniert vielleicht sogar noch ein bisschen besser teilweise, weil die halt dann trotzdem ein bisschen mehr dieses Storytelling-Element auch benötigen im Job, wo ich sage, okay, gut, ich hole dich da jetzt ab und am Schluss, ich verkaufe da Flaschen Wein und wenn ich da Flaschen Wein um 100 Euro verkaufe, dann braucht es ein bisschen Storytelling dazu im Normalfall, im durchschnittlichen, schöneren Restaurant, wo wir da dann schon sitzen. Ja. Und da kann ich nicht einfach nur sagen, ja, passt, da ist die Flaschen und der Gast kennt sich aus, dann muss ich eh schon erzählen. Dann kann ich mir natürlich da zurückgreifen auf das. Aber wenn ich dann sage, ja passt, das ist mein einziges Sprachrohr, ist quasi nur der Sommelier oder die Sommelier, schwierig. Und noch schwieriger finde ich, das dann auf Endkonsumenten zu übertragen und sagen, du kannst eh anschauen, wie wir machen oder was wir tun. Also, wie soll ich denn als Endkonsument heute, wo ich nicht mehr klassisch in die Südsteiermark fahre und meinen Kofferraum da voll räume, sondern halt irgendwo über verschiedene Shops einkaufe, kann ich nicht erwarten, dass sich der Endkonsument oder die Endkonsumentin dann mit mir so auseinandersetzt, dass sie in der Tiefe alles über mich weiß, ohne dass ich überhaupt drüber rede.
Ja, voll. Und der Markt ist voll. Und das
sagt man. Der Markt ist voll.
Und diese Überproduktion, die hört jetzt endlich auf. Es ist diese Zeit, das Bewusstsein ist angekommen und das kann ihn unterstützen. Und jetzt muss man diese guten Marken nach vorne bringen. Mhm. Und man muss die Konsumenten und Konsumentinnen mehr und mehr dahin führen zu diesem Produkt, was eben in Hochachtung und Respekt erschaffen wurde mit der Natur. Und das ist das, wo ich sage, da gehört eine investiert. Ja? Mhm. Also dieses weniger Trinken, perfekt, aber trinkt halt deswegen auch was Besseres.
Ja, wenn dann die guten Sachen.
Richtig, richtig.
Und das muss ja halt auch nicht teuer sein und. Also das,
ich glaub, nein, das geht's nicht.
Aber da gehört eben investiert und da merke ich, dass sie junge Menschen sehr, sehr begeistern lassen, wenn man über die Herstellung redet. Und da fällt es mir immer leicht, oder ich merke selber, wenn ich jemanden zuhöre, der Inspiration teilt, Leidenschaft teilt, das will ich haben.
Das fängt
das will ich probieren.
Ja.
Und das gehört, also das gehört erzählt, ja.
Richtig, aber ich will es von dir selber hören, ja, und nicht von irgendeinem Proxy dazwischen. Also klar, wenn das ein Sommelier ist, funktioniert das schon, ja, aber ich will es von dir hören und nicht von deinem Marketing-Mitarbeiter quasi mehr oder weniger, sondern ich will die selber halt hören, ich will diese Persönlichkeiten halt spüren.
Ja.
Weil das ist, am Schluss ist das ja das größte Asset, was ich das Weingut hat, sind meiner Meinung nach nicht die alten Reben oder sonst was, sondern es sind die Personen,
ja,
es sind die Leute dahinter. Und heutzutage brauche ich das halt, wenn, wie du richtig sagst, der Markt ist, der ist voll.
Mhm.
Und das spüren wir eh gerade überall, wo's halt,
so ist es,
wo man eine Krise nach der anderen hat, ja.
Mhm.
Aber ich glaube auch, ich bin ganz bei dir, das ist absolut nichts Schlechtes für die Betriebe, die gut arbeiten und nach vorne schauen und super Produkte machen, aber es braucht halt auch einen gewissen Grad an Kommunikation dazu.
Yes. Und wir wissen, das macht es nicht leichter.
Nein,
das macht es nicht einfach, es kostet Zeit und es kostet Energie. Aber
wir wissen auch, also ich bin überzeugt davon, dass auch einige super tolle Betriebe, die ein super tolles Produkt machen, daran zugrunde gehen werden, weil sie genau diese Aspekte nicht schaffen.
Ja.
Es wird es auch geben, aber ich glaube trotzdem, dass die Chance für diese Betriebe viel größer ist heute.
Ja.
Wenn sie es schaffen, wie du es richtig sagst, nämlich auch mutig nach vorne zu gehen.
Mhm.
Ja, man sagt ja auch Marken oder Betriebe oder Personen, die bekannt sind und die auf einmal sehr, sehr viel machen und die sich niemand ausruhen. Ja? Und
ja,
das macht was mit mir. Und ich weiß, okay, wenn jetzt also ein kleiner Betrieb mit 5 Hektar nicht die Kapazität hat, nach außen zu gehen oder nicht reisen mag oder vielleicht auch nicht Englisch spricht, ja,
ja,
der muss im ersten Schritt einmal erkennen, ich brauche einmal Hilfe.
Mhm.
Ja. Und das ist einmal der allererste Schritt und dann kann man weiterreden. Ja.
Ja.
Und man muss ja nicht immer auf jeden Kirchtag hupfen, ja,
richtig,
sondern man kann ganz bewusst sein, wo setze ich die wenige Energie ein und wo kriege ich vielleicht das meiste raus.
Ja.
Ja. Und wer sind meine Zielgruppen? Wie mag ich neue Zielgruppen erreichen? Wie schaffe ich das?
Mhm.
Und das sind so Formate, wie es ihr seid, ja, wo ihr die Bühne gibt, wo ich sehr, sehr viele Menschen erreichen kann mit sehr, sehr guten Geschichten und Interesse wecken. Und das ist das, was mir ganz, glaube ich, in der Kommunikation wichtig ist.
Ja,
nicht
mehr
irgendwas erzählen, dass ich einfach mehr verkaufe. Wir wollen alle mehr verkaufen, aber dieses Mehr, dieser Konsum noch mehr, der macht uns einfach nur kaputt.
Ja.
Und ich will ein bisschen, ich rede vielleicht gegen mein eigenes Geschäft, weg vom Konsum,
ja, ja,
hin zum Bewusstsein und hin zu diesen, ja, diese Tür öffnen, ja, zur Leidenschaft und zu Menschen, die es wirklich ja, großartig machen seit Jahren oder dahin, ja, wollen. Ja.
Du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt genannt, meiner Meinung nach, und zwar dieses Thema, du hast begrenzte Energie, aber wenn du wen hast, der dich unterstützt, dabei zu sehen, wo macht es denn am meisten Sinn, diese Energie einzusetzen und wie kann man das am effizientesten erledigen? Ach, das sind ganz, ganz essentielle Aspekte. Weil wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwas tun, aber ich weiß nicht, wohin soll ich gehen, was kann ich überhaupt machen, was macht überhaupt Sinn, wenn ich vielleicht auch nicht den Überblick habe über das Ganze, dann ist es oft einfach einmal ein Gespräch, das mir schon extrem viel hilft. Oder einfach einmal eine längerfristige Zusammenarbeit, wo man einfach nur zusammensitzt und sich überlegt, okay, wir haben wenig Budget, wir haben wenig Budget zeitlich, monetär, aber wie kann ich da jetzt das meiste daraus machen? Alleine schon das ist teilweise so viel wert.
Ja,
und öffnet halt teilweise Augen.
Es ist ja so wertvoll, weil ich sehe ja da nicht nur einen Auftrag in dem, sondern ich sehe ja einen neuen Kontakt und wer weiß, was in 2 Jahren ist und der kommt ja wieder zurück oder die kommt ja wieder zurück. Und daraus schätze ich das Ganze viel mehr. Ja. Und
ja.
Jetzt haben wir eh schon so ein bisschen über dieses Krisenthema gesprochen. Ich würde gerne dann nochmal ein bisschen drauf reingehen, weil ich das halt super spannend finde, wenn ich jetzt da trotzdem nochmal einen Kommunikationsprofi da sitzen habe, der auch viele Sachen schon gesehen hat. Wie siehst denn du dieses ganze Thema insgesamt? Also ich glaube, ich kann es mir ungefähr schon vorstellen auf Basis des Gesprächs, aber ich würde es trotzdem gerne ein bisschen durchdiskutieren, weil es gerade so aktuell ist. Dieses ganze Thema, ja, Wein ist quasi, also der Konsum von Wein geht zurück und das wird so angeprangert, als war das unser größtes Problem als Winzerinnen, Winzer, Weinhändler, Weinhändlerinnen. Und wenn dann so große Branchenmagazine, wir kennen sie alle, aber unter anderem vor kurzem halt auch Vinum diesen Vergleich bringt und möchte ich kurz das Zitat mitbringen, nämlich Wein ist keine Droge und ihn abzuschaffen wäre etwa genauso klug, wie Autos zu verbieten, um Verkehrstote zu vermeiden.
Aha. Man, wir haben gerade alle kollektiv die Augen vertragen.
Genau. Aber jetzt haben wir da wenn zu sitzen, der genauso wie wir in dieser ganzen Kommunikationsthematik drinnen ist. Was ist denn das bitte?
Ich glaube, man muss generell weg von der Angst.
Ja.
Und weg von der Angst erschafft Mut. Und diesen Mut muss man nutzen, diese Energie und diese wenige Energie, die wir alle haben, uns auf das auszurichten, was wirklich vorantreibt und mich voranbringt. Und egal, ob es jetzt persönlich, privat oder in der Firma ist, also ich mag morgen immer die Person sein, die ich gestern war. Mhm. Ich möchte eine neue, bessere Version in irgendeiner Form sein. Und das kann ich dann auch vergleichen. Also ich glaube, ja, der Markt, das ist, es macht da, also die jeder ist gerade sehr vorsichtig, jeder ist gerade sehr ängstlich. Aber bringt mir das mit der Angst, daheim zu sitzen und zu sagen, okay, damit wird sich irgendwas verändern? Ich glaube, da ist nur keine neue Stadt gebaut worden auf richtig. Angst, ja, sondern ich muss raus und ich muss was tun, ich muss Gespräche, Ideen finden. Die Ideen, die ich für solche Ansätze habe, die weiß ich vielleicht heute noch nicht. Aber durch das Gespräch kommen wir da hin. Und ich glaube, dass ich generell jetzt weniger versuche, mich auf WHO oder etliches nicht auszurichten. Ich finde ja teilweise das sehr gut, dieses bewusste Aufzeigen, weil ich habe halt die Statistik von der österreichischen Wein durchgelesen und ja, Konsum geht zurück. Wein ist natürlich schwierig. Ich glaube, 1980 steht da drinnen, hat pro Kopf haben wir noch 35 Liter Wein getrunken und heute trinken wir 26 Liter Wein pro Jahr. Mhm. Und 26 Liter Wein pro Jahr ist ja nicht wenig.
Ja. Nein, es ist wirklich nicht wenig.
Richtig.
Und ja, okay, jetzt müssen wir halt schauen, wie füllen wir denn diese 26 Liter und wie, also ich würde ja nicht einmal das unterstützen, wenn das mal wieder zurück zu 35 gingen oder darüber hinaus.
Nein.
Weil ich habe keine 26 Liter Weinkonsum pro Jahr.
Mhm.
Und also das wäre so ein bisschen meine Antwort, ja. Also vielleicht ein bisschen zu schauen, wie machen es andere, wo entstehen neue Märkte? Also es heißt ja nicht, dass die ganze Weinwelt den Bach runtergeht.
Richtig.
Wir haben Weinländer oder neue Länder wie Indien zum Beispiel. Also 1% der indischen Bevölkerung fängt jetzt an, Wein zu trinken. Ich glaube, wir wissen alle, wie groß Indien ist und dass da 1% reicht, um die Weinwirtschaft irgendwie wieder voranzutreiben.
Stimmt.
Ist schon ein sehr, sehr großer Fußabdruck. Und es ist auch die Pro-Wein. Also ich bin jetzt kein Fan von diesen Weinmessen, aber es zeigt ja schon was, dass die Pro-Wein 2026 zum zweiten Mal in Mumbai stattfindet.
Mhm.
Das heißt, Trends verändert sich, Wein verändert sich. Man muss jetzt noch schauen, ist man in dieser Veränderung dabei oder nicht?
Ja, ja.
Okay, Kofferbock nach innen fahren, vielleicht noch nicht so übereilig. Also es ist im Entstehen da drinnen. Also man muss jetzt einfach nur den Fokus mehr richten. Aber es gibt ja wie Japan, China, Kanada. Also das sind ja Länder, die nach wie vor Wein konsumieren und wo der Weinkonsum nicht zurückgeht. Das heißt, ich muss mich ein bisschen anders ausrichten. Und ich glaube, wir müssen mit der Veränderung einfach wieder umgehen, zu lernen. Also das haben wir ja immer schon gemacht, aber gehen wir ein bisschen mit und weniger in der Vergangenheit oder beschäftigen wir uns weniger mit diesen Schlagzeilen.
Ja. Und vor allem, ich finde, pushen wir weniger einfach nur dieses Negative noch weiter, weil ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass diese ganzen Schlagzeilen extrem aus der Bubble kommen.
Natürlich.
Weil die Bubble das pusht und pusht und pusht und das bauscht sich so weit auf, dass es immer wieder zu irgendeinem entfernteren Journalisten, der ein bisschen weiter außerhalb von der Bubble sitzt quasi, wieder dort hinkommt und der schreibt halt dann auch wieder was drüber, weil er das Gefühl hat, das beschäftigt die ja alle.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass es irgendwen da draußen außerhalb der Bubble wirklich beschäftigt, dass die WHO jetzt irgendwas zum Weinkonsum sagt.
Glaube
also, das glaube ich ist von mir aus ein verschwindend geringer Prozentsatz. Nur die Bubble tut so, als würden deswegen jetzt alle keinen Wein mehr trinken und da muss man sich halt schon ein bisschen hinterfragen.
Mhm.
Es ist halt ein sehr einfacher Weg, ein sehr gemütlicher Weg, sich zurückzulehnen und diese Schlagzeilen groß vor sich hin zu posaunen, aber es wird da nichts bringen.
So ist es.
Das ist halt das, was ein bisschen wehtut, weil dieses Aufstehen und dieses ich verändere mich, ich möchte einen anderen Weg einschlagen, mir ist bewusst, dass das, was ich bis jetzt gemacht habe, vielleicht halt nicht mehr funktioniert, sondern ich muss morgen meinen Weg ein bisschen ändern. Ja, das kostet sehr viel Kraft.
Und ja.
wenn man die Kraft aufwendet und da wieder was entsteht, dann kann man in diesen Prozess sich die nächsten Jahre wieder mehr zurücklehnen. Mhm. Aber jetzt muss ich was machen.
Ja. Ich wage auch zu sagen, dass diese ganz rigide Verteidigungshaltung ähnlich viel Kraft kostet wie Offenheit und Aufstehen. Und es bringt längerfristig weniger,
ja.
die ganze Zeit nur gegen alle anderen zu hauen und zu sagen, wir sind nicht das Problem, ich bin nicht das Problem, alle anderen sind das Problem, die WHO, immer die WHO. Ich glaube, die Offenheit, natürlich kostet es viel Energie, ist eh klar, es ist zach. Ja. Es will ja überhaupt nicht jetzt irgendwie vom Tisch kehren. Es ist extrem zach, aber ich glaube, es muss gemacht werden am Schluss.
Ja, und es ist zach, wenn ich morgen nicht weiß, was morgen ist.
Ja.
Und wenn ich habe halt nicht mehr dieses, ja passt, ich weiß eh, so wie es die letzten 10 Jahre gerannt ist, wird es die nächsten 10 auch rennen. Das ist halt vom Tisch und das ist vielleicht auch in der Weinwelt in den letzten 20 Jahren besser gegangen, dass man einfach gesagt hat, okay, ich kann das einfach auch planbarer machen. Man muss das ja gar nicht irgendwie negativ betrachten, aber es war vielleicht einfach planbarer und das wird sicherlich in den nächsten Jahren nicht sein. Ja. Vielleicht kommen wir wieder dorthin, weil halt sich diese ganze Überproduktion einfach einmal so weit einkriegt, dass man halt wirklich für die unterschiedlichen Märkte produzieren und nicht einfach viel zu viel und dann sie wundern, dass das halt nicht sie ganz ausgeht. Vielleicht sind manche Investitionen in das ganze große Weinthema nicht so gut gewesen langfristig. Vielleicht müssen manche Betriebe wieder kleiner werden, ja. Hm. Aber ich glaube, das sind alles Sachen, die passieren in jedem Feld.
Sowieso.
Ja, und auch, dass man aus Betrieb, also aus Weingut, zu einer Weinmesse geht und dann halt groß enttäuscht ist, dass man keinen Auftrag davon gekriegt hat, dann nutze ich halt dieses Geld, es kostet ja nicht wenig. Ich fliege vielleicht jetzt angenommen zu einer RAW nach Kopenhagen, also Flug, Unterkunft, das sind schon mehrere tausend Euro. Dann nutze doch dieses Budget, fahr nie mehr dahin und mach was anderes.
Ja.
Und geh einen kleinen Weg, geh deinen Weg oder geh mit manchen einen Weg zusammen. Uns alle verbindet irgendwas. Und diese Synergien muss man nutzen.
Mhm.
Und das heißt, ich glaube schon, dass Weinmessen unglaublich spannend sind in der Zukunft, aber auch die müssen sich verändern.
Ja, ja, das ist ganz klar.
Und dass ich nach 2 Tagen irgendeiner Weinmesse mit über hunderten von Winzern, da bin ich voll, da kann ich mir nichts mitnehmen. Also ich habe einen ganz argen Ansatz, ich gehe in eine Weinmesse rein und ich will keinen einzigen Wein verkosten.
Mhm.
Ich habe mir keinen Winzhaus gesucht. Ich gehe da einfach nur hin, um Leute zu treffen und einfach nur zu reden. Und irgendwer sagt, probier das oder probier da oder magst du denn einen Schluck?
Mhm.
Und da kommen dann in den Gesprächen halt auch diese Verbindungen wieder auf. Und da lerne ich wieder neue Menschen kennen. Aber generell, glaube ich, muss das halt sich auch verändern, das System oder diese Struktur.
Mhm. Ja, es ist viel zu groß teilweise.
Ja. Und ich glaube, immer jetzt kommt die Latif wieder Ende Jänner, das ist ja die Weinmesse schlechthin.
Ja.
Die Sylvie hat sich heuer auch ein bisschen verändert. Sie hat das Motto Dead Bouteille, also die tote Flasche, gewählt, auch aufzuzeigen, okay, bist du jetzt tot oder nicht?
Mhm.
Also gehst du damit oder zeigst du auf, dass du nach wie vor lebendigen Wein schaffst? Man merkt schon, die Weinwelt verändert sich und man muss sich fragen, will man in die Veränderung will man da drin sein?
Ja.
Will man da morgen noch da sein? Oder schaut man zu, wie halt dieser Zug ohne mich wegfährt. Ja.
Ja, und ich glaube, man muss sehr bewusst sein, dass Veränderung immer extrem große Chancen mit sich bringt. Nicht für alle, sicher nicht. Es wird schwierig, es wird nicht einfach, aber das sind auch voll viele Chancen. Weil wenn sich das Gefüge, das so da ist, jetzt einmal verändert, dann kann ich vielleicht Sachen, die ich im Hinterkopf schon lange machen wollte und mich nicht traut habe, weil ich mir gedacht habe, wow, das interessiert vielleicht eh keinen, die kann ich wieder hervorkramen und vielleicht komme ich dann wirklich dorthin, wo, wie du so schön gesagt hast, ich morgen ein besserer Mensch bin als heute oder vielleicht auch mein Wein morgen mehr so ist, wie ich ihn wirklich haben will und nicht so, wie ich ihn gemacht habe, damit ihm halt jetzt irgendwie genau dieser Markt, den es jetzt in der Vergangenheit gegeben hat, haben hat wollen. Ja?
Vollkommen, ja.
Apropos Weiterentwicklung und neue Projekte angehen und so weiter, du hast ja gemeint, dieses nur für Schmecker das Leben arbeiten ist ja mit 2025 auch zu Ende gegangen, wo du jetzt nur mehr projektbasiert arbeitest, aber auch andere Sachen machen willst und machst.
Mhm.
Was hast du denn da jetzt schon für neue Projekte, beziehungsweise eins davon steht ja mehr oder weniger bei uns am Tisch jetzt gerade schon.
Ja, also ich arbeite tatsächlich immer wieder für kleinere Projekte. Aktuell, wie gesagt, für den griechischen Weinhändler, da geht gerade ziemlich viel Zeit rein.
Ja.
Wir haben dann zwei Projekte am Tisch liegen, wo, da kann ich noch nicht so viel drüber reden, aber das sind zwei Rebsorten, zwei österreichische, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen.
Ah, sehr cool.
Und ja, in Deutschland ein Projekt, also wie gesagt, es kommt ja auch heuer die Charaktere in Deutschland. Und da überlegen ja auch junge, dynamische Winzer, wie kann ich denn da daran teilnehmen und wie kann ich da jetzt nicht nur einfach hinfahren und mir was erwarten, sondern wie kann ich mehr machen? Also da steckt schon ein bisschen was drinnen. Und ja, generell bin ich privat ja auch immer in der Veränderung drinnen und da tut sich sehr, sehr viel gerade auch bei mir. Ja.
Sehr also, cool.
Ja.
Aber du arbeitest auch für Afianes Wines, hast du gemeint, gell?
Genau, also grundsätzlich habe ich so eine handvoller griechische Weingüter, wo ich immer wieder mal was mache.
Ja.
Also das ist eben Afianes in Ikaria, es ist Thalassinos in Kreta, dann haben wir in Samos Filia Wein. Also das sind halt kleinere Weingüter, das ist, das kommt immer mal wieder. Und ich habe zum Beispiel in Malaysia gerade einen Händler, wo ich dann Verbindungen schaffe oder in Australien. Das heißt, ich versuche schon auch das Netz, was ich aufgebaut habe, zu nutzen.
Ja.
Und es ist nicht einfach. Also es, ich schreibe vielleicht 20 E-Mails zu Händlern und ich kriege vielleicht von einer Antwort.
Ja.
Aber ich probiere es und ich versuche halt, deren Philosophie zu teilen und neue Wege zu beschreiten. Und auch im Handel weltweit kommen ja auch junge nach. Ja? Und nur weil jetzt der XY-Händler der Beste war bis jetzt in dem Land, heißt es nicht, dass der morgen noch immer der Beste ist.
Ja.
Und vielleicht hat der zu großes Portfolio. Das heißt, vielleicht ein bisschen ausschauen halt noch die jungen Wilden, die noch ganz andere Leidenschaft natürlich haben, mit weniger Winzern starten oder Winzerinnen. Und da möchte ich ein bisschen auch Fuß fassen. Und das dauert natürlich. Das ist auch nicht meine Generation, aber ich bin da stark dahinter, den Kontakt eben aufzubauen und zu pflegen und so auch wieder neue Wege zu schlagen. Und ich will mir, also natürlich ist es leicht, in Österreich zu arbeiten oder zu fokussieren, aber ich will nicht und ich will die Grenzen aufmachen und Projekte kommen lassen, wie sie, also egal wo sie herkommen. Ja.
Hat es die jemals gustert, die Frage habe ich mir nicht aufgeschrieben, die ist einfach jetzt da, mir in den Sinn gekommen. Hat es die jemals gustert, selber mit Wein zu handeln, weil du so ein kommunikativer Mensch bist, der so viele Verbindungen schafft?
Ja, kurz habe ich überlegt, griechische Weine in Österreich zu vermarkten. Ja. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, das ist eine Nische in der Nische.
Es ist eine Nische in der Nische, stimmt schon.
Die wenigen, die wirklich griechischen Wein verkaufen, das sind nicht viel. Und ich habe mich dann einfach nicht drüber traut und habe mir gedacht, okay, das würde zu viele meiner Fähigkeiten und Kenntnisse beschränken.
Ja.
Und lieber helfe ich jemanden dabei, griechische Weine zu vermarkten in Österreich, der sich drüber traut. Aber ich selbst wollte mich dazu nicht, also ich habe den, da habe ich den Mut nicht gehabt. Ja. Und auch nicht das Investment, weil du brauchst halt, um einen Weinhandel zu starten, schon ein bisschen ein Budget.
Yep. Ja.
Weil ich sage jetzt nicht zum Winzer, und das ist ja auch diese Ehrlichkeit, die ich den Betrieben gegenüberstellen mag, gib mir das einmal, ich gebe dir das Geld dann in zwei Jahren zurück. Weil da fließt halt schon ziemlich viel Geld ein und das will ich nicht. Und ich will ehrliche Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob es in der Zukunft jemals eine Idee war, zu sagen, okay, ich will was gründen, aber im Moment habe ich es nicht vor. Ja.
Aber ja, klar, du musst Kohle in die Hand nehmen und du musst dann auch wirklich dieses Risiko in die Hand nehmen, dass du auf dieser Kohle zu einem gewissen Grad oder zu einer gewissen Zeit halt sitzen bleibst. Weil entweder, wie du gesagt hast, du machst das so, wie es halt in der Vergangenheit zumindest sehr oft gemacht worden ist, dass man einfach gesagt hat, ja passt, ich nehme da die Paletten ab, schick's mir mal her und wenn ich es dann verkauft habe, dann wirst du als Winzer bezahlt, was ja eigentlich absolut absurd ist.
Wie oft funktioniert das sonst irgendwo so? Das ist
ja genau, das ist eher wieder sehr spezifisch auf das ganze Wein-Thema, finde ich.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wenn du jetzt sagst, ja passt, ich kaufe dir die Paletten ab, dann brauche ich halt einmal die Kohle, dass ich mir die Paletten kaufen kann. Und dann muss ich das aber auch noch lagern, bis ich es halt einmal selber verkauft habe. Und weil ich dann die Nische von der Nische bin, dann ist das wahrscheinlich nicht in zwei Monaten gemacht, sondern dauert das halt einmal 3-4 Jahre, bis sich das überhaupt etabliert hat und bis sie dann wirklich das anfängt zum Tragen. Ja.
Ja, und da habe ich gerade eine spannende ein spannendes Projekt kennengelernt in Polen, in Warschau, und die wollen eben griechischen Wein vermarkten. Und die haben sie nur drauf festgelegt oder fokussieren sie ausschließlich auf die Kommunikation. Mhm. Die sagen, wir wollen nichts verkaufen, wir sind nur dazu da, um zu vermitteln. Mhm. Und wenn wir durch die Vermittlung in der Gastronomie diese Hürde oder diese Ehrfurcht vor diesen unaussprechlichen Rebsorten ein bisschen vermindern und dadurch die Aufmerksamkeit erhöhen, dann können wir in der Zukunft vielleicht einen Weinhandel aufbauen. Mhm. Und den Ansatz habe ich total spannend gefunden, weil die gehen es richtig an. Und die sagen, okay, zuerst einmal aufklären und dann, wenn die Nachfrage steigt, dann kann ich anfangen, dass ich mal mit den ein, zwei, drei Winzer und so weiter. Und nächstes Jahr oder 2027 wollen die dann eine Weinmesse machen. Das haben sie schon geplant. Cool. Also das heißt, das gefällt mir, weil das sind ein bisschen ein neuer Weg, ein bisschen anders denken. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
Auch ultra langfristig gedacht natürlich. Da brauchst du natürlich auch sehr, sehr viel Zeit und Willen, dass du es dann durchziehst.
Ja.
Aber tatsächlich sehr sinnvoll.
Ja, aber irgendwo doch schon auch sehr passend zu dem ganzen Thema, weil die Winzerinnen und Winzer, die müssen auch ultra langfristig denken und die müssen auch ihr ganzes Schaffen darauf im Endeffekt auslegen, dass halt der Wein dann in teilweise 2, 3 Jahre, teilweise 5, 6 Jahre irgendwo wirklich am Markt kommt und dann erst eigentlich gekauft werden kann. Das ist ja auch ein ultra langfristiger Prozess. Mhm. Also macht es ja schon Sinn, das da auch so anzugehen und zu sagen, ja passt, ich habe einen langfristigen Plan und gehe halt einen Schritt nach dem anderen. Dazwischen muss natürlich immer eine Veränderung möglich sein, weil sonst funktioniert das halt alles nicht. Aber ist ein cooler Ansatz, ja.
Ja, und dass auch Partner oder Partnerin, also Weinhandel zu Weingut, die wollen ja manchmal oder meistens, also 2, 3 Jahre mal kennenlernen von dir oder die beobachten. Und dann kommen die drauf, jetzt ist es soweit, jetzt mag ich mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und die asiatischen Länder sind da sehr, sehr extrem. Die beobachten sehr, sehr lange, sehr genau. Und wenn sie das machen, wenn sie diesen Mut haben, diesen Schritt und das Investment tätigen, dann machen sie es gescheit. Ja, und das finde ich super, weil das ist dann nicht irgend so eine, machen wir schon, tun wir schon. Ja. Und dann liegt der Wein in einem Keller und dann liegt er da 3, 4 Jahre und wird halt auch nicht besser, weil er nicht gut gelagert wird etc. Da hat niemand was davon, weil dann ist das Weingut blockiert in einem Land, keiner traut sich mehr an und so weiter. Also ich finde das schon gut, dass man nachdenkt, was man macht, die nächsten 2, 3 Schritte schon mal vorausplant, Ziele festlegt und sagt, okay, wie kann ich wirklich da hinkommen? Mhm. Und das ist auch meine Arbeit, dieses, ich erwarte mir, dass ich morgen schnell mehr verkaufe, das kann ich da nicht versprechen, das werde ich dann nicht versprechen und das ist auch nicht mein Ansatz. Ja. Natürlich geht es um den Verkauf. Es geht um, wir müssen alle verkaufen, also wir müssen alle wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber ich finde es ein bisschen einen schlechten Zugang.
Mhm. Ja, und Wein ist auch kein Produkt, das du einfach von 0 auf 100 verkaufen kannst.
Richtig.
Und ja, und nur kurz, also wie ich die Weinflasche nicht aufgemacht habe, das war kurz, das hat in der Mitte von der Zunge, der Wein hat keine Länge mehr gezeigt. Ja. Ich dachte, nehme ich das mit, nehme ich es nicht mit. Und dann habe ich gedacht, nein, ich vertraue darauf, weil ich kenne den Wein und eigentlich sollte er aufmachen. Und mir hat das dann total gefallen, weil er so die Länge gekriegt hat. Und ich habe gedacht, ich hoffe, dass das spannend bleibt oder wird. Und das merkt man eben auch da. Also man muss die Weine Zeit lassen. Man muss die Weine zuhören und Geschichten erzählen lassen. Ja. Und das war mir immer ganz wichtig als Sommelier, dass ich zuerst mal eingeschenkt habe, mal nichts gesagt habe, einmal geschaut habe, wie kommt das an. Ja. Dann war Großteil schon mal Abneigung, nein, das schmeckt mir gar nicht. Und dann gesagt, geben Sie mal den Wein ein paar Minuten. Weil wenn ich wem kennenlerne und in den ersten paar Sekunden schon festlegen muss, will ich denn länger mit der Person mich länger beschäftigen oder nicht, ich glaube, da haben wir uns alle schon ziemlich vertan.
Ja, sicher.
Also, wie waren die Reaktionen auf diese Aussagen? Haben das alle Leute so akzeptiert und gesagt, okay, passt, ja, gib dir mit so mal ein paar Minuten? Oder hast du ein paar Glasl direkt zurückgeschickt gekriegt?
Natürlich sind auch Weine zurückgekommen, aber ich glaube, da ist es sehr, sehr einfach, weil du sehr, sehr viel zu tun hast in der Gastronomie. Das heißt, ich kann sagen, ich komme gleich wieder. Ich habe eigentlich eh nichts zum Tor, aber ich komme gleich wieder.
Ja.
Gehe mal von meiner Position weg, wo ich war und sage, ich gebe dir mal Zeit, den Wein kennenzulernen oder lernt ihr euch mal kennen. Und dann steige ich wieder irgendwo anders ein und sage, so, wie schaut es aus? Ja. Und dann ist oft die Reaktion gewesen, das hat sich total verändert. Ja, also das schmeckt mir auf einmal voll. Und oft ist halt der Ansatz natürlich in der Gastronomie, ich schenke euch einmal 2 Glasl ein Und oft ist es dann so, dass ich nach einer halben Stunde gekommen bin und die Flaschen war halb leer, weil sie nachgeschenkt haben, weil es so gut war. Ja. Ja, also kein schönes Zeichen gibt es eigentlich dafür. So
sehr schön. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich sehr gerne beantwortet haben möchte. Falls es gelingt, schauen wir mal, weil es ist schon ein bisschen eine schwierig zu beantwortende Frage, weil vielleicht hast du was im Kopf. Und zwar, was wäre denn für die so, wenn es das gibt eben, ein Traumkunde, Traumkundin, abseits von dem, was du jetzt schon so in deinem Portfolio hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das Projekt, das muss ja nicht einmal jetzt ein bestimmtes Weingut sein oder so, aber so ein Projekt, das wäre das, was ich unbedingt einmal machen wollen würde?
Ich glaube, dass ich unglaublich angezogen bin von Chaos. Also in Chaos entsteht oder entspringt Leben. Das hat ja Steiner schon damals gesagt. Ich möchte ihn zwar nicht so oft zitieren, den Herrn, aber genau. Aber ich glaube, dass mich jedes Projekt sehr anzieht, was Chaos mitbringt. Und es gibt nicht den Traum an Kunden oder Projekten. Ich glaube, man kommt auf den Weg dann drauf, dass es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat oder Spaß macht. Genauso wie wir schmecken das Leben, der Weg einfach so schön war mit ihnen. Also das muss nicht perfekt klingen im Beginn. Also sonst würde ich den Job nicht machen, den ich mache.
Ja, ist natürlich wahr, ja. Ah, sehr schön. Aber ist eine schöne Antwort, finde ich. Damit bin ich sehr zufrieden. Das ist sehr gut.
Absolut.
Ja. Ich wusste, das ist eine schwierige Frage.
Es ist eine extrem schwierige Frage. Ja. Kannst das du für dich selber beantworten, gleich mal?
Na, natürlich nicht. Deswegen störe ich es ja. Man muss immer schauen, auf welchem Ende man sitzt. Ne?
Natürlich. Und die Abschlussfrage, wie immer natürlich, wo geht's für dich hin oder was hast du für Wünsche für die Zukunft, was hast du für Ausblicke, was soll passieren?
Mir ist immer wichtig, dass ich im Kleinen Schritte tätige zur Veränderung, also dass ich, wie gesagt, morgen ein bisschen besser bin und wenn ich durch meine Firma Leuten helfen kann, ihr Produkt besser zu platzieren und diese Philosophie zu teilen, dann bin ich schon sehr zufrieden. Also ich bin generell ein Mensch, der Veränderung sucht. Und deswegen, ich glaube einfach, offen zu sein, flexibel zu sein, spontan zu sein. Ich habe immer gesagt, ich bin mit meiner Firma nicht verheiratet. Also wenn ich in 2 Jahren was anderes mache, dann mache ich was anderes.
Ja.
Ich nehme die Dinge so, wie sie fallen. Leben ist halt nicht, das kann man nicht planen. Und ich versuche da relativ offen zu bleiben, mit offenen Augen rauszugehen und ja, Neues damit auch zu sehen. Weil oft ist es schon längst da, aber man sieht es nicht. Ja. Also das hat der Ewald damals gesagt, alles, was vor dir, also alles, was du brauchst, ist ja schon vor dir. Du musst es nur sehen. Und das kommt mir immer wieder hoch, weil es stimmt. Und es ist ja oft so, dass du auf einmal mit Menschen zu tun hast, wo du weißt, okay, die habe ich schon 100-mal gesehen. Die ist mir schon 100-mal über den Weg gerannt. Also die war schon da gewesen.
Du musst es nur sehen.
Genau.
Sehr, sehr schöner Satz. Ja.
Absolut. Wunderschöner Abschluss da jetzt.
Ja, wunderbar. Dann hätte ich gesagt, sind wir am Ende dieser sehr schönen Sonderfolge angekommen.
Danke, Dominik.
Danke euch. Dir. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, weiter. Also macht es super.
Vielen lieben Dank. Danke an euch alle fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback, Weinvorschläge, auch über Vorschläge, wen wir sonst noch so bei uns einladen sollten und mit wem wir reden sollten. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer aufpassen, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Mit wem wir reden sollen, könnt ihr uns beiden schicken, das ist kein Problem. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at gibt es immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.